Willkommen bei Compliance Check. Compliance muss nicht kompliziert und teuer sein. Wir erklären, wie es geht. Compliance Check, präsentiert von der CKC GmbH.
Hallo und herzlich willkommen ein weiteres Mal hier bei Compliance Check am Compliance Donnerstag natürlich wieder. Und hier sind auch wieder Christian und Daniel und wir haben heute den zweiten Teil unserer kleinen Miniserie über das Thema Fremdpersonal und Arbeitnehmerüberlassung. Und nachdem wir letztes Mal uns mit der Leiharbeit beschäftigt haben, kümmern wir uns heute um die andere Variante oder die anderen Varianten, eben schwerpunktmäßig, was unter der Rubrik Werk- und Dienstverträge läuft. Christian, was hat's denn damit so genauer auf sich?
Ja, also grundsätzlich müssen wir mal definieren, ein Werkvertrag ist letztendlich die geschuldete Leistung zur Herstellung oder zur Veränderung einer Sache. Also zum Beispiel etwas als Bauwerk errichten, umbauen, reparieren, ein Fahrzeug reparieren, Maschinen in Betrieb setzen, Geräte aufstellen, Wartung von Maschinen, Automaten, Fahrzeugen, zum Beispiel auch Installation irgendwelcher Systeme wie Elektroanlagen, IT-Anlagen, Lüftungssysteme, Heizungssysteme oder auch nur das Thema Bearbeiten von Materialien, zum Beispiel Färben von Stoffen, Härten von Schrauben. Da kann man sich alles Mögliche drunter vorstellen. Letztendlich das Herstellen oder das Verändern eines Werksstückes, das ist ein Werkvertrag, eine geschuldete Leistung in physischer Form.
Okay, also hier haben wir es eben letztendlich damit zu tun, dass wir ein konkretes Ziel hier definieren. Also das Bauwerk soll stehen, die Maschine soll repariert werden, die Anlage soll installiert werden. Das ist letztendlich die Grundlage des Vertrags. Natürlich können wir auch auf die Dienstleistungsseite eben gehen, weil zum Beispiel jetzt die Planung eines Gebäudes, was ein Architekt zum Beispiel macht, ist eben ja auch im Rahmen eines solchen Vertrags, an den ich eben hier mit dem Architekten schließe und der eben dann hier diese Planung dann eben macht oder die Bauüberwachung dann durchführt. Genauso eben ein Ingenieurbüro, mit dem wir einen Vertrag schließen, das eine Projektierung vornimmt, eben für eine Sanitär- oder Heizungsinstallation, die zu machen ist. Oder eben hier Güter zu befördern mit einem Logistikunternehmen, mit einem IT-Dienstleister, betriebsindividuelle Software soll programmiert werden. Oder die Gebäudereinigung, das alles würde eben auch hier drunter fallen. Aber eben auch hier, es ist ein Ziel letztendlich, das da definiert wird. Also das soll gemacht werden, was hier am Ende rauskommen soll.
Ja, ganz genau. Also es ist hier kein Werkstück, das geschuldet wird, sondern es ist eine Dienstleistung, die geschuldet wird. Und so wie bei einem Werkstück ein Mangel auftreten kann, den man nachbessern muss oder den man dann auch monieren darf, kann auch eine Dienstleistung mangelhaft sein, wenn zum Beispiel in deinem Fall, was du als Beispiel angeführt hast, die Gebäudereinigung nicht ordentlich durchgeführt wird, sondern noch Staub herumliegt, Flecken auf den Fußböden existieren, dann ist ein Indiz dafür gegeben, dass die Reinigung nicht ordentlich vorgenommen wurde. Und dann kann man hier dementsprechend Nachbesserung verlangen. Das Ganze ist geregelt in dem normalen vertragsrechtlichen Bedingungen im BGB, ja, Schuldrecht, Sachenrecht. Da kann man das nachlesen, wie man dort in solchen Themen umgeht.
Wichtig jetzt eben, wo ist der Unterschied jetzt zum Leiharbeitnehmer? Weil dort, wenn wir jedem Arbeitnehmer ausleihen, der dann eben im Rahmen unseres Unternehmens ja auch dann arbeitet, hier haben wir letztendlich ja in beiden Fällen, sowohl beim konkreten Werkstück, das erstellt werden soll, materiell, als auch bei der Dienstleistung, immer ja ein Endprodukt, eine Endleistung, die am Ende was am Ende herauskommen soll, definiert. Wie jetzt derjenige das macht, das ist in seiner Verantwortung hier an der Stelle. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also wir sind eben hier nicht quasi der Arbeit, wie so eine Arbeitgeberrolle, wo wir Anweisungen konkret geben, du musst jetzt das genau so, so und so machen. Natürlich kann man die Spezifikation, das Gebäude soll so und so aussehen, die Planung, die zu machen ist, das und das ist wichtig. Aber letztendlich, wie derjenige zum Ergebnis kommt, dazu ist er eben ja Freelancer, Selbstständiger, Dienstleister, das ist ja in seiner Verantwortung, dass am Ende die Leistung ja eben in der Qualität und mit dem Ergebnis erbracht wird, wie vereinbart.
Ja, das ist das Problem des Dienstleisters. Er bekommt dafür einen Auftrag vom Auftraggeber und diesen Auftrag hat er zu erbringen, wie er das macht und vor allem auch mit welchen Arbeitsmitteln er das macht, bleibt ihm überlassen. Da fangen jetzt schon die ganzen Probleme an im hinsichtlicher thematischen Abgrenzung zur Arbeitnehmerüberlassung. Denn so ein Werksvertrag, insbesondere wenn es um eine Dienstleistung geht, die auch mal immer wieder wiederkehrend kann, vorkommen kann, kann natürlich schon bedeuten, dass Mitarbeiter in einem Unternehmen laufend ein- und ausgehen. Aber es sind nicht eigene Mitarbeiter, es sind keine Leihmitarbeiter, es sind Fremdfirmen.
Deswegen eben gerade sowas wie die Putzkolonne von eben unserer Gebäudereinigungsfirma, die eben irgendwie jeden Tag oder jede Woche dann im Unternehmen sind oder eben genau die Handwerker, die hier regelmäßig Wartungs- und Reparaturarbeiten durchführen. Das sind eben genau diese Fälle. Die sind im Unternehmen unterwegs, die sind permanent irgendwie da, aber es sind eben keine eigenen Beschäftigten. Und das ist ganz, ganz wichtig.
Ja, es sind auch keine Leiharbeitnehmer, sondern nochmal, es sind Fremdfirmen. Und diese Fremdfirmen bekommen letztendlich einen Auftrag und der Auftrag ist zu erfüllen. Und zur Erfüllung dieses Auftrags entsendet dann der Auftragnehmer, diese Fremdfirma, einen eigenen Mitarbeiter in das beauftragende Unternehmen zur Erledigung dieser Sache.
Und es stellt eben die entsprechenden Kapazitäten dafür zur Verfügung, gerade wenn wir jetzt von Freelancern, Solo-Selbstständigen reden, die hier bestimmte Dienstleistungen ausführen, wie zum Beispiel der Architekt, der jetzt eben hier die Planung des neuen Gebäudes dann eben vornimmt. Also ja, es ist hier vereinbart, was ist das Ziel, bis wann auch ist etwas zu erfüllen. Das kann man ja alles vereinbaren im Rahmen des Vertrags. Aber wie er dann zu dem Ziel kommt, wann er da arbeitet, das ist letztendlich ihm überlassen oder ihr überlassen. Also entscheidend ist eben, ich schulde im Grunde dem Unternehmen, also unserem Unternehmen schulde der Dienstleister eben das Bemühen, dass er zum Ergebnis dann eben kommt.
Genau, der Dienstleister schuldet das Bemühen, nicht die Gewähr dafür, dass der Erfolg auch tatsächlich eintritt. Und das Zweite, was wir machen müssen, wir müssen abgrenzen.
Also ist ja ganz wichtig, dieses Risiko, das verbleibt letztendlich auch ein gutes Stück eben immer bei uns im Unternehmen, ob das Vorhaben gelingt. Also wenn wir jetzt einen Dienstleister hier fremdbeschäftigt haben, der jetzt eben das Ergebnis nicht liefern kann, dann haben wir entweder einen falschen Dienstleister ausgewählt, das kann sein, der dann eben nicht in der Lage war, das zu leisten, oder unter den Bedingungen, die gegeben waren, es gar nicht leisten konnte. Aber das ist eben das Risiko, das bei uns als Unternehmen letztendlich auch verbleibt. Also wir können nicht sagen, ja, ich habe das vergeben, also ist garantiert, dass das so funktioniert.
Ja, das ist korrekt. Und darüber hinaus müssen wir aufpassen, dass wir als Auftraggeber, als auftraggebendes Unternehmen bei einem externen Dienstleister nicht in dieses Fettnäpfchen der verkappten Arbeitnehmerüberlassung treten. Das bedeutet, wenn ich als Auftraggeber und nicht als Unternehmen, was einen Leiharbeitnehmer entleiht, sondern als Auftraggeber für einen externen Dienstleister, diesem Dienstleister Arbeitgeber typische Weisungen erteile, du hast das so und so zu machen, du benutzt dafür dieses Werkzeug, du hast dies und jenes zu tun. Das sind ganz spezifische Arbeitgeberanweisungen an einen Arbeitnehmer. dann liegt die Vermutung nahe, dass es sich um einen verkappten Arbeitnehmerüberlassungsvertrag handelt. Und das ist wiederum natürlich nicht im Sinne des Werk- und Dienstvertrages, sondern da kommen wir jetzt ganz schnell in das Thema verkappte Arbeitnehmerüberlassung und haben plötzlich mit den gleichen Problemen wie bei der echten Arbeitnehmerüberlassung zu kämpfen, dass wir nämlich hier einen Schein aufrechterhalten oder versuchen aufrechtzuerhalten, der so nicht gegeben ist und wir diesen Mitarbeiter als externen Dienstleister plötzlich als Mitarbeiter, Angestellter anstellen müssen.
Das wäre genauso dieser Fall der Putzkolonne, die eben kommt. Eben, da kommt ja auch nicht der in aller Regel dann hier einfach, das ist kein Ein-Mann-Unternehmen, sondern die Gebäudereinigungsfirma hat viele Arbeitskräfte beschäftigt und die kommen dann und jetzt eben genau komme ich an als Unternehmen und sage, pass auf, du hast dieses Putz mit dem Putzmittel und zu der Zeit hast du das zu putzen und deine Pause darf so und so lang sein und eben wie ein Arbeitgeber direkt agiere, dann sind wir eben hier, wo jemand, der von außen jetzt drauf gucken würde, käme dann ja nicht auf die Idee, dass das irgendwo ein externer Dienstleister ist und würde sagen, naja, der geht mit den Putzkräften um, als würden die fürs eigene Unternehmen arbeiten. Und dieser, und genau um diesen Schein, der da entsteht, faktisch, um den geht es dann.
Ja, also es geht insbesondere dann, wenn Erfüllungsgehilfen zu Rate gezogen werden. Das sind meistens Mitarbeiter des des Auftragnehmers, also des Dienstleisters, die der Dienstleister dort entsendet, insbesondere im handwerklichen Bereich. Bei der Putzkolonne ist das der Fall, da genau. Wird meistens nicht der Chef selber kommen.
Genau, und eben auch die Handwerker, die eben hier so diese Wartungsarbeiten, Reparaturarbeiten dann eben durchführen. Also das sind so die typischen Fälle oder von der Baufirma, die jetzt auf meinem Gelände irgendwelche Sanierungsarbeiten an Gebäuden durchführen, da sind wir genau in diesen Bereichen.
Ja, tatsächlich haben wir beim Thema Werk- und Dienstverträge natürlich noch mehrere Hürden zu berücksichtigen. Eine davon ist, ich darf einen externen Dienstleister ins Unternehmen nicht eingliedern. Eingliedern heißt, ich darf ihn nicht so behandeln, erstens wie einen eigenen Mitarbeiter, zweitens wie einen Leihmitarbeiter. Das heißt, der darf im Unternehmen, wenn ich jetzt der Auftraggeber bin, nicht mit einer internen E-Mail-Adresse ausgestattet werden. Der darf letztendlich nicht in meinem internen Zeiterfassungssystem mit drinne sein. Der darf letztendlich sogar nicht in meiner internen Betriebskantine mit Speisen und Vergütungen für die Speisen dafür bekommen. Der Mitarbeiter oder der Auftragnehmer hat letztendlich selbst für sein Wohl zu sorgen, selbst für seine Nahrung zu sorgen und er muss auch unter der eigenen E-Mail-Adresse auftreten und natürlich auch seine eigene Werbung und mit seinem eigenen Auftritt nach außen sich präsentieren, um nicht gerade in dieses Thema dieser Scheinselbstständigkeit zu kommen.
Genau, darauf wollen wir eben hinaus, dass eben im Raum stehen kann und das ist dann ein ganz kritisches Thema und gerade wenn es um Solo-Selbstständige oder Freelancer eben geht und die eben möglicherweise auch einen großen Teil ihres Einkommens jetzt von uns als Unternehmen kriegen, weil wir einfach ein großes Projekt mit denen durchführen. Aber es muss eben klar sein, die arbeiten auf eigene Rechnung, auf eigene Regie, in eigener Verantwortung.
Mit eigenem Risiko.
Mit eigenem Risiko, ganz, ganz wichtig. Und das ist natürlich nicht gegeben, wenn wir die eben jetzt hier hier wieder den Schein erwecken, die gehören zu uns, zu Unternehmen. Und wenn die einen normalen Betriebsausweis haben und eine Unternehmens-E-Mail-Adresse und so weiter, dann sind die ja de facto nicht mehr vom eigenen Belegschaft zu unterscheiden. Deswegen, natürlich kann es notwendig sein, dass jemand hier auch häufiger bei uns im Unternehmen präsent ist. Aber dann muss ich eben dafür sorgen, dass der dann irgendwie mit einem Gastausweis dann eben ausgestattet ist. In der Kantine kann natürlich auch jemand dann eben essen, aber muss halt als Gast entsprechend dann eben auch hier bezahlen.
Ganz genau, er muss dafür bezahlen, er muss selbst dafür aufkommen. Das ist sein,
oder wird
sein
eben Erfahrung. Eingeladen von uns, also das kann er sein, aber eben nicht als Mitarbeiter oder wie ein Mitarbeiter hier abgehandelt werden. Das ist da diese das ganz kritische Thema, wo es dann eben um die Prüfung dann eben von Scheinselbstständigkeit letztendlich geht, weil natürlich will man hier vermeiden, dass, was in der Vergangenheit zum Beispiel bei Speditionsfirmen war das ein Thema, dass die Lkw-Fahrer man de facto als Selbstständige geführt hat, die angeblich auf eigene Rechnung das alles selber machen, aber letztendlich haben sie nur für die Speditionsfirma gearbeitet. Das heißt, man hat das Risiko sozusagen auf die Leute ausgelagert und eben damit vom Unternehmen weg. Und das geht natürlich nicht, dass ich eben die damit eben die Leute entsprechend schlechter stelle eben über diesen Weg der Scheinselbstständigkeit. Und deshalb gilt es letztendlich hier eben auch zu prüfen, wenn wir eben hier Unternehmen beschäftigen, Dienstleister anstellen, dass wir nicht in diese Scheinselbstständigkeitsthematik eben gehen, dass eben klar ist, auch hier wieder zu prüfen, sind das Leute, haben die eben, wie du schon angesprochen hast, Christian, einen eigenen Internetauftritt mit eigenen Produkten, Leistungen eben am Markt aufzutreten, dass eben hier schon mal klar ist, letztendlich, dass haben die auch noch andere Kunden? Ist ja auch durchaus eine Thematik.
Das sollte zumindest so sein, sonst kommt man zumindest in den, sagen wir mal, Verdacht, hier der Scheinselbstständigkeit zu arbeiten. Das bedeutet, es gibt Situationen, das kennt jeder Dienstleister, das kennen auch wir, dass wir schwerpunktmäßig mal für einen Kunden arbeiten. Aber schwerpunktmäßig heißt nicht über einen längeren Zeitraum von mehreren Monaten oder gar von Jahren. Das darf es nicht geben. Wenn ich das habe, dann habe ich quasi keine Kapazitäten für andere Aufträge mehr. Dann bringe ich meinen Kunden in große Probleme und in große Not. Das möchte weder der Dienstleister noch möchte es der Auftraggeber. Letztendlich muss man da Sorge tragen, dass man dann mit geeigneter Kapazitätsausstattung eben ins Rennen geht. Und ganz wichtig ist für einen Dienstleister, er bleibt immer für sein Handeln selbst verantwortlich. Er trägt selbst das unternehmerische Risiko und letztendlich stellt er dafür dem Auftraggeber eine Rechnung und arbeitet mit dem Auftraggeber zusammen. Das kann man vertraglich regeln. Das ist natürlich insbesondere immer dann ein Problem, wenn es sich um einzelne, also Solo-Selbstständige handelt, meistens in Form eines Kaufmanns oder möglicherweise einer Personengesellschaft. Etwas anderes ist, wenn der Auftragnehmer eine GmbH, eine Kapitalgesellschaft ist. Da ist dieses Thema nicht mehr so präsent. Da bin ich raus
aus dem Thema. Genau, weil mein Vertragspartner ist die Kapitalgesellschaft und die als eigenständige juristische Person. Damit ist da schon das Problem im Wesentlichen vom Tisch. Wie gesagt, in den anderen Fällen, da gilt es halt eben, das vertraglich eben sauber darzustellen und dass eben hier klar ist, das sind zwei Unternehmen und dass eben klar ist, der hier mit dem Dienst oder mit dem Werks- oder Dienstvertrag hier Beschäftigte, Freelancer jetzt zum Beispiel, der mir hier irgendein IT-Thema, wie eben wir es hatten, dieses Beispiel, ja, unternehmensindividuelle Software mir hier programmieren soll, dass eben hier ganz klar ist, der macht das in eigener Regie, der arbeitet eben unter eigener Verantwortung, auf eigenes Risiko, ohne dass wir eben ihm hier im Detail Anweisungen dann eben erteilen und wie er jetzt genau wann mit welchem Werkzeug seine Arbeit zu machen hat, sondern eben das Ergebnis ist vereinbar. Also das sind eben diese Themen, um eben hier solche Geschichten dann nach Möglichkeit so weit wie möglich auszuschließen. Und natürlich eben auch, deswegen sind wir auch wieder beim Thema Business Partner Integrity Management.
Das lasst uns nicht los, ne?
Ich kann eben hier mich auch darüber, ja, als Unternehmen eskulpieren, indem ich ja, den frage oder ihm verpflichtet sagen, du unterschreibst mir hier, dass du eben hier genau diese Voraussetzungen erfüllst, dass du eben auch noch andere Kunden, dass du eben hier nicht eben das Thema Scheinselbstständigkeit aufkommen kann. Also, und wenn er das unterschreibt, dann bin ich auch erstmal so weit raus, weil ich kann ja schlecht letztendlich die Bilanz von ihm dann eben prüfen oder da wird es dann natürlich schwierig, welche Einblicke ich habe, aber eben mich hier zu eskulpieren insoweit, dass ich eben mir das bescheinigen lasse. Hier, ich als dann Dienstleister bestätige dir als Unternehmen, dass ich. Und dann kommen eben die Kriterien, dass eben hier wir sagen können, hier, der hat uns unterschrieben, dass er so unterwegs ist und damit eben nicht das Thema Scheinselbstständigkeit entsteht.
Und wie gesagt, bei einer Kapitalgesellschaft, zum Beispiel in Form einer GmbH, ist dieses Problem primär schon mal gar nicht gegeben. Denn die Kapitalgesellschaft als juristisch selbstständige Person ist ja dafür verantwortlich, Steuern, Sozialbeiträge und dergleichen für die eigenen Beschäftigten zu bezahlen. Das heißt, da hat der Auftraggeber wenig Probleme und Scherereien mit. Deswegen kriegen wir auch öfters Anfragen, insbesondere von Unternehmen, die Freelancer und Dienstleister mit Auftraggebern matchen. Sie suchen einen Auftragnehmer, der eben seine Sozialversicherungsbeiträge selbst bezahlt, selbst sozialversicherungspflichtig ist und wo eben das nicht als Risiko auf den Auftraggeber zurückfallen kann. Das gibt es in letzter Zeit immer häufiger. Warum? Weil genau das ein Thema ist.
Genau, also ich glaube, damit sind wir mal so im Wesentlichen durch die Thematik durch. Auch hier nochmal gerne der Hinweis, wenn Sie Unterstützung benötigen von der Compliance-Seite her, fragen Sie uns. Compliance-check.eu ist dort eben Ihre Anlaufstelle, wo Sie alle Kontaktdaten und Kontaktformular dann auch finden. Und ansonsten eben auch, wenn Sie entsprechende Themen haben, Werkdienstverträge, haben Sie eben hoffentlich einen entsprechenden Fachanwalt, juristischen Beistand, der eben das für Sie dann eben prüfen kann und sauber aufsetzen kann, weil das lohnt sich eben, das Invest, dass man eben hier nicht am Ende in irgendein Problem dann eben reinläuft. Also da eben auch die juristische Seite drauf schauen lassen. Wie wir auch schon mehrfach angedeutet haben, wir sind jetzt keine Juristen, wir sind keine Anwaltskanzlei. Die Rechtsberatung dürfen wir nicht machen, aber eben wenn es darum geht, das Organisatorische im Unternehmen alles sicherzustellen, dass hier alles sauber ist, da sind wir dann Ihre entsprechenden Kandidaten.
Ja, an der Stelle sei gesagt, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Einschalten, dass Sie uns treu bleiben. Wir freuen uns natürlich auch darüber, wenn Sie in 14 Tagen wieder am Compliance-Donnerstag einschalten. Bleiben Sie gespannt auf neue Themen. Wir sind auch für Sie in der Zwischenzeit, wenn wir nicht auf Sendung sind, unterwegs und bereiten natürlich da auch wieder den Boden für neue Themen, neue Erkenntnisse.
Und auch hier gilt, wenn es auch aus Ihrer Sicht mal Themen interessant werden, die jetzt hier noch nicht zur Sprache kamen oder bestimmte Probleme vielleicht irgendwo mal in der Praxis aufgetreten sind, die wir in der Form hier noch nicht besprochen haben, geben Sie uns da auch gerne Bescheid. Das greifen wir hier auch gerne dann eben auf natürlich.
Ja, an der Stelle sei gesagt, wir wünschen schon mal eine gute Restwoche, bald einen schönen Start ins Wochenende und bleiben Sie uns treu. Wir freuen uns aufs nächste Einschalten.
Genau, bleiben Sie compliant. Vielen Dank für heute. Alles Gute Ihnen und tschüss.
Und tschüss.
Das war der heutige Compliance-Check, präsentiert von der CKC GmbH. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.